Vielleicht könnte ich Ihnen noch etwas beichten. Beichte kommt immer gut an, ist auch so ein bisschen was biblisch-christliches. Und zwar, ich habe mir überlegt, wie werden die Leute wohl aus dem Vortrag rausgehen. Ist so ein bisschen speziell, ne, mit diesem Pathos und wie ich das so vortrage. Und es könnte ja sein, dass die Leute rausgehen und sagen, Mensch, also eigentlich hat er uns nur eine Märchengeschichte nach der anderen erzählt. Ich dachte, es gibt einen Vortrag über die Menschenwürde und was hat Kant gesagt und Thomas Hobbes und was ist mit der französischen Revolution und so weiter. Und im Grunde habe ich ihnen Märchen erzählt. Und dann dachte ich mir, ja, aber das ist ja der Gag, dass die Leute dann irgendwie denken, Mensch, das sind ja Märchen. Wir dachten, das ist das Fundament unserer Menschenwürde, stellen wir fest, das sind Märchen. Hat Sie das nicht irgendwie auch überrascht, dass das letztlich komische Geschichten sind oder fanden Sie das doch würdig und dass es die Menschenwürde wirklich garantiert?
Was ich interessant fand bei Ihrem Vortrag, Sie haben eigentlich die Menschenwürde in den Geschichten praktisch nur in Bezug zwischen Gott und dem Menschen erörtert. Was ich ein bisschen komisch finde, weil was mich eigentlich eher damals so ein bisschen an den Bibelgeschichten schockiert hat, ist praktisch die Menschenwürde untereinander, die in den Geschichten im Alten Testament eigentlich, was man da sehen kann. Zum Beispiel wird ja eigentlich im Alten Testament durchaus Völkermord glorifiziert, also so wie es in der Darstellung in der Geschichte ist, in die Richtung, dass es ein Zeichen der Stärke des Stamms, wenn man jemand anders komplett auslöschen kann und so in diese Richtung.
Finden Sie denn, dass bei diesen biblischen Geschichten die Menschenwürde überhaupt vorkommt? Sie sprechen von Vernichtung und so weiter. Jetzt frage ich mich, wo ist denn da mal irgendwann die Menschenwürde? Irgendwo muss sie doch sein. Wo ist sie?
Also die Würde, wenn man das so sagen will, die wird ja praktisch nachher eingeschränkt, könnte man sagen, eigentlich auf das auserwählte Volk. Das heißt, das steht ja dann im Fokus. Und ich würde die ganze Moses-Geschichte auch so interpretieren, dass es eigentlich zugespitzt daraus ist, dass es auf das Schicksal der Israeliten führen will und das andere ist sozusagen Einleitung dafür, um das in, wie Sie auch gesagt haben, in die bestehenden Geschichten, die man schon damals kannte, einzuordnen praktisch.
Ja, ja.
Ja, also so würde ich das sehen.
Das kam auch vor in der Geschichte von Sodom und Gomorra, dass nämlich Abraham mit Gott verhandelt und sagt, ja, die Gottlosen, die kannst du ja ruhig töten, aber was ist mit den Gerechten? Also mit Gerechten meint die Bibel die Gläubigen. Ne? Und das würden wir ja heute als Menschenrecht nicht akzeptieren, dass wir sagen, ja, die einen, die kannst du ruhig massakrieren und die anderen aber nicht. Ne? Menschenrecht gilt für alle. Das ist die letzte rote Verteidigungslinie, die für alle gilt. Wir kennen das zum Beispiel in der Rechtsprechung, wenn irgendwelchen Leuten die Sozialhilfe noch gekürzt werden soll. Ne? Wir verstehen auch, warum das passiert, aber die Gerichter sagen, es gibt eine Linie, die wir nicht übertreten können und das verstehen wir alle, warum wir das machen, ne, ob es uns passt oder nicht, es gibt diese Linie. Oder dass wir sagen, wir kürzen den Leuten im Gefängnis die Rationen, ne, oder es gibt mal morgens ein paar Maulschellen und sowas, da wissen wir genau, warum wir das nicht machen, wegen der Menschenwürde. Ja. Und Sie dürfen noch antworten, ich bin jetzt ein bisschen ins Erzählen gekommen, aber...
Ja, also ich hätte die Geschichte halt nur leicht anders gedeutet, ich glaube in der Geschichte geht es eigentlich darum, dass Abraham seinen Neffe Lot beschützen will und dass er deswegen praktisch nach einem Argument sucht, um praktisch ihn zu retten.
Ja, aber trotzdem gibt es hier zweierlei Leute, zweierlei Maß und das ist ja genau das, was wir nicht suchen, auch nicht unser Grundgesetz.
Ne? Ja klar, das. Ja. Man muss sich aber natürlich vorstellen, die Geschichte ist ja praktisch, wer auch immer sie formuliert hat oder dann, ich sag mal, in einen Kanon gebracht hat, die ist ja praktisch an die Menschen von damals gerichtet und an deren Vorstellung, was so üblich war. Und da spielt natürlich, kann man auch leicht historisch sehen, dass man da noch nicht das Konzept hat, wir wollen jetzt praktisch allgemeine Rechte und Würde für Menschen praktisch ganz universell anwenden, sondern wenn man alle möglichen alten Geschichten anschaut, dann ist es ja so, dass das eigentlich immer so ein bisschen partikular immer angewendet wird, eigentlich überall. Ja, also selbst wenn von ganz hohen Moralen, irdischen Werten, von griechischen Philosophen gesprochen wird, dann ist das ja irgendwie immer so in die Richtung von partikular angewendet. Also dieser universelle Gedanke, dass man streng universell sein will, das hat ja bis heute ewig lange gebraucht, bis es sich durchgesetzt hat. Man kann ja auch, selbst als das formuliert war, haben sich ja zum Beispiel die Gründerväter der USA auch nicht in Bezug auf die Sklaven dran gehalten und so weiter. Und man hat nach Ausreden gesucht. Also das hat ja ewig gedauert als Prozess in der menschlichen Entwicklung, gewissermaßen.
Die Genesis-Legende mit Adam und Eva, die ist noch so ganz allgemein, überblicksartig, ne? Der Mensch, Adam als Stellvertreter der ganzen Menschheit. Und das kann man irgendwie schon verstehen, dass da irgendwie die Menschheit gemeint ist. Und ab dem zweiten Buch Mose sind es eben die Israeliten. Und es wird klar unterschieden zwischen den Gläubigen und den Ungläubigen. In der Genesis gibt es diese Diskussion nicht, wer ist gläubig oder nicht. Ich meine, Gott ist da rumgelaufen, ne? Hat keinen Sinn gemacht. Und also diese Unterscheidung, ne, zwischen den Richtigen und den Falschen, zwischen den Guten und den Schlechten, das ist in der Urschrift, in diesen ganz alten Schriften noch nicht da. Und deswegen sagte ich auch ganz am Anfang, als ich diese fünf Mosebücher erläutert habe, was da drin steht, dass das zweite Buch Mose die Bibel eigentlich neu startet. Ich weiß, es klingt erstmal so ein bisschen schräg, hat man das schon mal gehört, irgendwie plötzlich startet die Bibel neu. Aber die Bibel hat so ein paar ganz klare Brüche. Einer ist nach der Genesis, man muss sich vorstellen, Gott tritt auf die Bühne und man denkt sich, oh spannend, wie geht es jetzt weiter? Und dann macht es einen harten Schnitt und Gott ist plötzlich weg. Und es beginnt die Geschichte der Urväter, ne? Der zeugte den und der zeugte den und der zeugte den. Das ist plötzlich eine ganz andere Bibel. Und solche Brüche gibt es immer wieder. Und beim zweiten Buch Mose findet man eben den Bruch, dass sich dieser Gott als der Gott der Israeliten plötzlich zu erkennen gibt. Und dann ist es eben der Gott nur für bestimmte Leute und nicht mehr für alle. Und dann stimmt dann passt die Genesis-Legende einfach nicht mehr. Und wenn heutige Politiker sagen, die Genesis ist eben universell und das ist ihr großer Wert, dann muss man ihnen sagen, ja, aber was ist mit dem Rest der Bibel? Das kann man ja nicht einfach ignorieren. So. Möchte jemand was dazu sagen? Gibt es irgendwas, was Sie überrascht hat, wo Sie widersprechen wollen? Es kann nicht sein, dass wir uns einig sind. Sie haben ab und zu, haben Sie nickend oder...
Ich habe das Buch gelesen, habe mal so gezählt, wie viele Morde...
Sie kriegen dann gleich Ihren 10 Euro.
wie viele Morde es vom Herrgott gibt und wie viel vom Teufel. Und es ist schon erstaunlich, wie ungleich dieses Verhältnis ist. Und ich kann heutzutage überhaupt nicht verstehen, wie man solchen alten Schrott irgendwie in eine Gesetzgebung mit reinnimmt oder als Vorgabe für irgendwelche Gesetze. Geht nicht.
Und wenn man jetzt sagt, ja, das sind eben Geschichten, das ist die Form, Geschichte ist die Form, aber der Inhalt, der ist sehr tiefsinnig und so weiter, würden Sie das gelten lassen oder würden Sie sagen, ja, mein Gott, der Lot schwängert seine oder sie ihn oder ich weiß auch nicht, wie Sie es nennen soll und der ist so besoffen, dass er noch nicht mal gemerkt hat, was ist denn da für eine Theologie drin? Keine.
Ja, aber wussten die damals schon überhaupt, was Inzucht heißt oder die Ägypter wussten es, glaube ich, nicht, ein bisschen früher, oder? Da haben ja auch die Väter die Töchter geschwängert.
Also ja, das kann ich nicht abstreiten, das ist so, das weiß man, aber gerade auch bei Königen und so weiter, ne, blieb es in der Familie, aber auf Wikipedia steht zu diesem Vers, es könnte auch ein Scherz sein, ein polemischer Scherz, den wir nicht mehr verstehen oder die vielleicht auch die Redaktion der Bibel damals nicht mehr verstanden hat, aber irgendwie kannte man die Geschichte und die wollte man da jetzt einfügen. Also ne, wie so ein lustigen Werbespot, den man in den 80er irgendwie lustig fand und heute versteht keiner mehr, worum es da ging, weil es eine Parodie war auf irgendwas und so könnte es auch damit gewesen sein, aber es steht nun mal drin und es wird uns als ewig und wertvoll verkauft, dann muss es auch ewig und wertvoll sein, ne? Dann wollen wir es auch kriegen.
Ja, das ist ja das Problem von der Kirche, dass sie heute noch das Alte Testament mit reinnehmen. Jesus hat ja gesagt, nichts vom Alten wird vergehen, bis ich wiederkomme und da werden wir noch eine Weile warten müssen. Ne?
Ja. Okay, dann gehe ich mal weiter auf Jagd. Da hat sich jemand gemeldet. Oh ja, guck an.
Hallo, zu dieser Frage, was Sie...
Oh, da sehe ich Notizen. Hier auch, ganz viele. Moment mal, ich habe doch eben gefragt, da haben wir gesagt, keine Notizen oder nichts. Jetzt kommt alles raus. Hefte raus, es wird eingesammelt. Bitte Namen drauf. So, bitte.
Zu dieser Frage, was mich überrascht hat. Ich muss sagen, ich komme aus einem islamischen Land, aus dem Iran, und ich bin in der islamischen Kultur aufgewachsen. Also was mich total überrascht hat, ist, dass alle diese Geschichten also in 1:1, fast 1:1 auch im Koran. Zum Beispiel die Opferung von, also im Koran steht Ismael und nicht Isaac. Welcher Vater macht sowas einfach ohne zu fragen, warum? Oder nee, das mache ich nicht.
Darf ich kurz nachfragen? Ja. Würden Sie sagen, das ist zutreffend, wenn man sagt, ja, das ist Gottvertrauen. Und er hatte so ein großes Gottvertrauen, dass er das gemacht hat. Aber ich kann das nicht akzeptieren, dass das was mit Vertrauen zu tun hat. Er kann mit seinem eigenen Leben kann er vertrauen und sich selbst opfern, aber er kann doch nicht andere Leute opfern, weil er ein Vertrauen haben. Wie wird das im Islam gesehen? Da wird diese Geschichte ja auch erzählt, mit Nuancen, die anders sind.
Folgsamkeit ist auch sehr wichtig im Islam, und dass man macht alles, was der Gott von man verlangt. Genau, und man hinterfragt das nicht.
Und Sie haben hier stehen, dass der Mensch ist ein Eigentum Gottes. Das ist so das Quote, ja, das Sie aufgeschrieben haben. Das ist jetzt also keine großartige Erfindung für niemanden jetzt hier irgendwie neu, aber es ist doch schon eine krasse Aussage, wenn man es so formuliert sieht, Eigentum Gottes.
Und dann, dass die Frau ist Eigentum von Männern.
Ja, gut, das ist natürlich jetzt so, manche Wahrheit.
Das hat mich auch jetzt sehr überrascht, dass es in der Bibel auch so ist. Und ja, das finde ich sehr schwierig.
Da kann man sehen, diese Texte haben Auswirkungen. Man kann nicht sagen, ja mein Gott, das ist ja so ein Märchen und so, sondern das hat tatsächlich Auswirkungen, wenn das einfach auch durchgesetzt wird. Und dann haben die Frauen über Jahrtausende einfach das Nachsehen und müssen sich fügen. Und da gibt es keine Gegenwehr. So hat Gott das gewollt, Ende aus. Ja. Tja, da kommt man nicht gegen an.
Genau.
Also ich würde auf Ihre erste Frage zurückkommen, was mich am meisten überrascht hat. Und nicht überrascht, was neu war eigentlich eher so die historisch-theologischen Hintergründe. Und ja, sagen, dass diese dazu passende theologischen Erzählungen ja vorne und hinten halt nicht stimmen. Man bleibt halt in dieser Denke, Gott hat die Welt erschaffen und nur diesem allmächtigen Gott, dem die ganze Welt und die Menschheit zu verdanken ist, hat eigentlich die Möglichkeit, universelle moralische Grundsätze aufzustellen. Und sozusagen, was waren meine Formulierungen? Die Ursache und Gültigkeit von Moral und Recht basiert auf Gott, und letztendlich basiert deshalb auch die Grundlage und Garant der Moral und des Rechts auf der Gläubigkeit der Menschen an Gott. Sonst, wenn sie von dem Glauben abfallen, würden sie seinen Grundsätzen, seinen Geboten nicht mehr folgen. Was dann die ganzen Geschichten zeigen, dass
Also wie war das mal mit dem Recht? Also letztlich Recht ist das, was Gott sagt. Als Gott, wenn er sagt, das ist unser Recht, dann ist das unser Recht. Das ist das, was Sie gemeint haben gerade.
Genau. Und letztendlich trotz aller Würde der Menschen und aller Gebote, du sollst nicht töten, du sollst dies und jenes nicht tun, zeigen diese Geschichten, die Würde von Gott steht über allem. Man schickt lieber seine minderjährigen Töchter vor, um dem allmächtigen Gott vor dieser Schande zu bewahren. Wenn die Würde von Gott über den Menschen steht und sagen, nur der Glaube an Gott ist der größte Garant, was hat man in Hexenverbrennungen gesehen, sobald etwas kommt, zum Beispiel das Verderben der Kinder oder der Moral des Glaubens an Gott, und das ist sozusagen die Gefahr, da eben Gott abwesend ist und nur die Priester, die sich als sozusagen die Vertreter Gottes erwähnen, eben diese Moral interpretieren und im Zweifelsfall den Glauben als Garant der Ordnung über die Gebote selbst stellen, ist letztendlich die Würde und das Leben und die Rechte der Menschen eben den Marotten und sagen dem Wahnsinn, eben den Fanatismen der aktuell herrschenden Zeitgeist der Gläubigen ausgesetzt.
Ich habe einen anderen Punkt, auf den ich eigentlich hin wollte. Sie haben vorhin gesagt, die Frage nach der Moral sei eine heftige. Ich weiß nicht, was daran heftig ist. Sie ist schwierig, sie ist ultra komplex. Aber für mich ist es die Kernfrage, das klang schon zwei, dreimal an, die, ich sag mal, religionsfreie Menschen beantworten müssen. Die Frage nach der Herkunft der Moral ohne Rückgriff auf irgendwelche göttlichen Wesen. Wenn wir keine entsprechende Erzählung haben, die so eingängig ist, dass sie auch akzeptiert wird, oder eine Erzählung haben, die zu komplex ist und nicht allen einleuchtet, dann werden wir das nicht in die Köpfe reinkriegen. Es gibt ein wunderbares Buch, der Mensch als, also die Menschen als erzählende Affen. Ich glaube, wir alle wissen um die Wirkungsmacht von Geschichten. Und ohne Geschichten, die einleuchten, hast du verloren. Ja? Egal in welchem Kontext.
Ne? Ich bin anderer Meinung.
Okay,
ich sehe den Gedanken. Ne? Man muss auch schlichten Gemütern irgendwie eine Geschichte erzählen, die sie begreifen. Nee, lassen Sie ruhig an. Ich finde, so kompliziert ist die Sache nicht. Und wenn die Leute sehen, dass sie auch was davon haben, dass sie auch davon profitieren können. Also wenn praktisch Toleranz gefordert, aber auch gegeben wird beispielsweise, ne, wenn man auch mal zu den Gewinnern gehört, dann verstehen die Leute das. Und schauen Sie sich mal an, wie unsere Gesellschaft sich verändert hat seit den 80er Jahren. Wie man Homosexuelle verachtet hat. Sie wissen sicherlich noch die Kiesling-Affäre, wo dieser General, wo es hieß, der sei vielleicht homosexuell, da hat der Bundestag sogar Sondersitzungen gemacht, ne, und der dicke Kohl dazwischen und so weiter. Und heute schüttelt man den Kopf. Aber damals war das schlimm, ja, oder einfach auch Frauen, ganz normale Frauenrechte und so weiter und so fort. Wir haben uns so gut weiterentwickelt, und für mich das glanzvollste Beispiel ist die Homo-Ehe. Ich weiß nicht, ob jetzt irgendeiner hier davon profitiert, aber ich habe so das Gefühl, irgendwie merkt jeder Mensch, das ist gerecht und es wird insgesamt eine bessere Gesellschaft. Oder wenn in der Sportschau, ich werde jetzt nicht abschweifen, aber nur um ein paar Beispiele zu geben, ja, wenn da jetzt auch mal ein paar Frauen dabei sitzen, wenn dann irgendwie WM-Stammtisch ist und so weiter. Ich finde das so gut, dass da nicht nur diese Schnurrbärte sitzen und dann. Und ach, also ich finde, man hat ja auch was davon. Und das ist doch auch eine erfahrbare Erzählung, die Leute ja auch irgendwie spinnen. Und unsere Moral kann doch nicht darauf basieren, dass wir uns gegenseitig anlügen.
Also ich bin ganz nah bei Ihnen, aber das letzte Beispiel, die Sie gebracht haben, sind keine erfahrbaren Erzählungen, sondern das ist eine Erfahrung, die ich machen kann, wenn ich mich in richtigen Kreisen bewege.
Ja, gut,
ich gebe zu, wir haben uns als Gesellschaft weiterentwickelt, aber die Frage nach dem, warum wir uns weiterentwickelt haben, haben Sie nicht angeschnitten. Ja. Das wurde alles nur gegen massiven Widerstand vieler Kreise erkämpft. Und nochmal, das ist über viele Jahre hinweg entgegen für mich persönlich einer vermeintlichen christlichen Moral erfolgt, die von vielen als gesellschaftstragend dargestellt wurde. Also richtig, die Frage, richtig akzeptiert, wir haben uns weiterentwickelt, wir haben uns auch ohne konsistente Erzählung oder humanistische oder atheistische oder wie auch immer Erzählung weiterentwickelt, ja. Aber auf welcher Grundlage? Haben wir ein eigenes tragfähiges Bein,
ja,
das wir als Geschichte erzählen oder nicht? Und wenn wir das haben, dann frage ich mich ganz offen, warum? Es ist nicht präsent. Ja? Warum ist es nicht präsent? Wir haben mittlerweile, ich sag mal, zwischen Gläubigen und Ungläubigen eine ungefähre Parität in diesem Staat. Ja? Und trotzdem wehrt sich die große Mehrheit des Bundestags dagegen, das auch nur annähernd anzuerkennen. Ja? Also da sind schon einige Dinge im Fluss, aber das Fundament dessen wird einfach nicht angegangen. Auf vielen Seiten. Also ich bin ganz bei Ihnen, was den gesellschaftlichen vermeintlichen Fortschritt, dass das ganz schnell rückwärts gehen kann, sehen wir gerade in anderen Ländern, ja, die gar nicht so weit weg sind. Ja.
Lassen wir mal darauf antworten. Aber also ich finde, was ich dem Christentum nicht vorwerfe und aber auch der Genesis nicht und dem Alten Testament nicht und den Leuten damals nicht, dass sie falsch lagen. Wir liegen auch immer noch, man liegt halt falsch, aber dass es in Stein gemeißelt war, dass es nicht angetastet werden konnte, das war schlimm. Und Sie fragen jetzt also, wie kriegen wir es hin? Und das wäre mein erster Punkt, dass die Dinge auf den Prüfstand gehören und alle Sachen sind vorläufig und werden so begründet, dass das eben im Moment die beste Erklärung ist, die von den meisten getragen wird. Und in ein paar Jahren gucken wir uns das wieder an und dann wird vielleicht anders entschieden. Und so irren wir uns empor und korrigieren unsere Fehler. Und was Besseres haben wir nun mal nicht.
Wir sind Weltmeister im Verdrängen der Fakten. Und deswegen meine ich, wir brauchen eine Erzählung. Wir sind nicht in der Lage, vor allen Dingen nicht, wenn wir emotional aufgeladen sind, auch nur irgendwelche sachlichen Fakten zur Kenntnis zu nehmen. Zumindest nicht in ausreichendem Maße, um darauf Entscheidungen zu basieren. Und das ist der Grund, warum ich davon überzeugt bin, dass wir eine Erzählung brauchen, die nicht wissenschaftlich arbeitet.
Würde dann nicht ein Wettbewerb entstehen darüber, wer die beste Geschichte hat? Oder wer sagt so, es gibt auch Leute, die sind ein bisschen doof. Es gibt so Leute, ja, den verkaufe ich jetzt irgendeinen Blödsinn. Das ist doch Scharlatanerie. Das ist genau das, was wir nicht haben wollen. Und da gibt es ja immer auch einen Verlierer. Nämlich den, der vielleicht wirklich recht hat, der vielleicht wirklich die beste Methode hat im Moment. Und der hat dann das Nachsehen und ich finde, so geht's nicht. Sondern die Gesellschaft muss die Disziplin aufbringen, zu sagen, das wird jetzt diskutiert und dann wird geguckt, wer hat die besten Argumente und that's it.
Wer sagt denn, dass Geschichten immer lügen oder die Unwahrheit erzählen?
Aber ich muss es ja auch so ein bisschen zuspitzen, damit wir eine knackige Debatte haben.
Wissenschaftsjournalismus in dem Sinne oder die Vermittlung von komplexen Sachverhängen ist eine eigene, verdammt schwierige Disziplin. Ja, nichts ist schwieriger, als korrekt zu vereinfachen. Und aus dem Grund sollten wir, glaube ich, zumindest als Atheisten oder Ungläubige, da noch mal ein bisschen Hirnschmalz reinstecken, wie wir das besser an den Mann bringen. Rational werden sie keinen Gläubigen überzeugen, no way. Also zumindest ist mir das noch nicht gelungen. Wir müssen erstmal emotionale Zugänge finden, die als gleichwertig akzeptiert werden, okay, ehe wir in ein Gespräch reinkommen, ja, und kommen können. So. Und das ist schon eine große Herausforderung.
Punkt ist angekommen. Ich gehe mal weiter und sammle so ein bisschen.
Also die Geschichten, die wir heute ja wieder gehört haben oder ähnlich gehört haben oder die uns in der Kindheit erzählt worden sind in irgendeiner Form, die haben mich damals auch wahnsinnig gestört. Ich habe mich als furchtbar als Marionette gefühlt, sehr lange. Und ich habe sehr viel Zeit gebraucht, um mich zu lösen. Aber diese Lösung führte mich wieder zurück in andere Gedanken, auch in dieser Welt, dass ich einfach sage, wenn wir jetzt mal sie oder andere fragten, oder Gott wäre da, und er würde uns fragen, hört mal, wo ist eure, warum seid ihr so abhängig von mir? Also ich denke mir, wenn Gott uns hörte heute Abend, zuhörte, wenn er es gibt, die Zweifel sind mir ja in meinem Leben sehr oft gekommen, dann würde er vielleicht uns selber aufmuntern, doch mal wieder selbstständiger zu werden. Nicht so abhängig, sondern dass wir aus uns herausgehen und das zeigen, was in uns ist, was uns Freude macht.
Aber für all das brauchen wir ja die Götter eigentlich nicht. Ne? All das, was Sie gerade so schön beschrieben haben, das ist ja in unserer Reichweite. Nachdenken, Freude haben, auch mutig sein, auch mal Fehler machen, Mund abwischen, weiter. Da brauchen wir doch im Grunde keinen Gott, der uns das erlaubt.
Ne? Es ist richtig, aber es gibt viele Menschen, die immer drin hängen in diesen Gedanken, zweifeln und so. Und denen es vielleicht gut tut, wenn man ihnen diesen Gott nicht wegnimmt, den sie als gütigen Gott mehr sehen und nicht als den Gott des Alten Testamentes.
Tja, liebe Leute, wir müssen Schluss machen. Der Beitrag endet ratlos, aber auf höherem Niveau. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie mir so viel Zeit gegeben haben, zugehört haben. Und ich hoffe, Sie kommen wieder mal her. Es war eine Veranstaltung der GBS Freiburg. Danach können Sie googeln. Und jetzt möchte ich ganz gerne für Sie applaudieren, dass Sie uns so einen schönen Abend gemacht haben. Vielen Dank.